Folge 65 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum, heute Weihnachtspodcast. Hallo und guten Tag und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast. Es ist der 23. Dezember 2020 und es sind die unterschiedlichsten Stimmen zu hören und die kommen aus den unterschiedlichsten Gruppen. Finden Sie nicht auch, dass es eine verrückte Zeit ist, dass ein Jahr selten so verrückt zu Ende gegangen ist wie dieses Jahr? Manche Leute sagen, was sollen wir denn die alten Leute zuerst impfen? Wäre es nicht viel klüger, die Jüngeren zu impfen? Die Alten sterben doch sowieso, also lasst uns die Leistungsträger gegen Corona impfen, also junge Leute, die noch was in die Rentenkasse einzahlen. Naja. Das ist eben die Ethikfrage bei der ganzen Geschichte. Die beste Schlagzeile zum Thema Corona hatte die Süddeutsche, finde ich. Und zwar lautete diese Schlagzeile Geld oder Leben. Diese Überschrift hatte die Süddeutsche im März. Es ging zwar in diesem Text in erster Linie um Kliniken, aber die Überschrift Geld oder Leben bringt den ethischen Konflikt auf den Punkt. Sollen wir lieber Menschen sterben lassen, um die Wirtschaft weiter laufen zu lassen? Oder soll die Wirtschaft leiden, damit keine Menschen sterben? Das ist ein, ja, ich sag mal in ethisch-moralischer Hinsicht so großer Konflikt, dass ich ihn nicht lösen müssen will, wenn Sie verstehen, was ich meine. Im Moment Politiker zu sein, ist wirklich nicht beneidenswert. Andere Leute sagen, der ganze Aufwand ist übertrieben, unverhältnismäßig, wir haben es mit einem Virus zu tun, das am Ende sowieso alle erwischt. Und also was soll's denn, dann machen wir doch lieber gleich eine Durchseuchung. Manche gehen dabei halt hops, aber die Wirtschaft darunter leiden zu lassen, sei nicht klug. Das ist sozusagen die Gegenseite. Also Sie sehen, bei dem Konflikt Geld oder Leben gibt es zwei Pole. Es gibt sozusagen zwei wirklich auseinanderdriftende Hauptpositionen. Die einen sind fürs Geld, die anderen sind fürs Leben. Und dann gibt es da natürlich auch wieder extreme Ausprägungen. Also aus dieser Fraktion, die sagt, lasst uns lieber die Wirtschaft schützen und nicht das Leben, nicht die Menschen. Da gibt es dann noch eine Stimme, die sagt, ja, die Regierungen von Bund und Ländern bauen eine Diktatur auf, man nimmt uns unsere Grundrechte. Und auf der anderen Seite, bei der Leben-Fraktion, gibt es dann Menschen, die sagen, es geht uns doch super gut und lass uns doch entspannt auf Weihnachten zugehen und wir nutzen die Krise als Zeit der Entschleunigung. Ist es nicht verrückt? Das eine Extrem versteht die andere Seite genauso wenig wie das andere Extrem. Also die Leute, die sagen, wir haben eine Corona-Diktatur, die verstehen nicht, dass es dieser Gesellschaft und der Politik in der ethischen Entscheidung ums Leben geht und um eine sinnvolle Abwägung zwischen diesen beiden Seiten, zwischen diesen Interessen. Und auf der anderen Seite bei der Leben-Fraktion, da gibt es bei den extremen Stimmen, so nehme ich es wahr, einigen Unverstand und auch Unverständnis gegenüber denen, die tatsächlich arbeiten gehen wollen, aber nicht mehr können, nicht mehr dürfen und die um ihre Existenz bangen. Die Frage, mit der wir aus diesem Jahr rausgehen, ist tatsächlich die, wie findet man zwischen diesen beiden Polen eine richtige Entscheidung? Und es scheint mir, als gäbe es keine richtige Entscheidung, sondern immer nur wieder Abwägungen und Überlegungen, Kompromisse, die dann wieder falsch sind, die sich im Nachhinein wieder als nicht so sinnvoll erweisen. Es ist aber gerade bei solchen Abwägungen zwischen solchen Extremen selten richtig, sich nur für eine Seite zu entscheiden. Weder nur das Leben zählen zu lassen und die Wirtschaft null ist sinnvoll, noch ist es sinnvoll, nur die Wirtschaft zählen zu lassen und das Leben, die Gesundheit, auch alter Menschen null zählen zu lassen. Lassen Sie mich zur extremen Seite der Wirtschaftsfraktion, also das Leben ist weniger wert als das Leben Einzelner, als die Wirtschaft, ein Beispiel aufführen. Und zwar fand ich am schlimmsten den Auftritt von dieser Jana aus Kassel, die auf einer Querdenken-Demo von sich gesagt hat, ich zitiere, ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin. Zitat Ende. Was für ein dummer saublöder Vergleich. Warum ich das finde, begründe ich gleich. Ähnlich auch der Auftritt einer Elfjährigen, die ihren Geburtstag nach eigenen Angaben heimlich gefeiert hat. Aus Angst, von den Nachbarn denunziert zu werden. Und sie habe sich deswegen gefühlt wie Anne Frank. Ja klar, man kann alles dramatisieren, man kann aus allem ein Drama machen. Da habe ich Geburtstag und traue mich nicht zu feiern. Man kann sich dann selbst als ja zeitgeschichtlich relevante Figur einordnen. Das kann man machen und man kann auch noch diesen Vergleich zu Anne Frank ziehen, aber auch der ist genauso saublöd und dumm wie der Vergleich von Jana aus Kassel mit Sophie Scholl. Warum sind diese Vergleiche dumm? Wobei dumm noch eine wirklich harmlose Beurteilung ist. Ganz einfach erinnern wir uns, Sophie Scholl schwebte bei ihrem Widerstandskampf stets in Lebensgefahr. In Lebensgefahr. Da ging es nicht um irgendeine Kleinigkeit, sondern da war sie in Gefahr und am Ende starb sie auch so grausam, wie es den Nazis eben eigen war. So, Anne Frank hat nicht nur eine Geburtstagsfeier lang in ihrem Versteck im Hinterhaus verbracht, sondern ganze 2 Jahre und dann kam die Deportation ins KZ. So, das meine ich mit dumm. Eine falsche, geschichtsvergessene Einordnung. Die Dimensionen nicht verstehen wollen oder können, das ist Dummheit. Natürlich, Menschen dürfen sich so fühlen, wie sie wollen, klar. Und sie dürfen es auch sagen, natürlich. Aber sie müssen dann eben damit leben, dass jemand ihre Äußerungen auch mal als saublöd, als dumm oder als Schwachsinn bezeichnet, als geschichtsvergessen, als idiotisch, als was auch immer. Es ist auch völlig legitim zu überlegen, das gehört auch zur Meinungsfreiheit dazu, inwieweit solche Vergleiche die Verbrechen der Nazis sogar verharmlosen. Die Holocaust-Leugnung steht ja nicht umsonst unter Strafe. Es geht dabei um eine Falschbehauptung, die demagogisch wirkt, indem sie die Geschichte verfälscht. Eine Falschbehauptung, die, wenn man sie immer wieder lehren würde, wenn sie in den Geschichtsbüchern stünde, eine falsche, ja, Wahrheit kann man kaum sagen, eine falsche Darstellung der Geschichte, der Realität vermittelt und dadurch den Eindruck erweckt, die Nazis seien ja gar nicht so schlimm gewesen. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie ein älterer Jahrgang sind, an den Spruch, war ja nicht alles schlecht und er hat ja immerhin Autobahnen gebaut. Dieser ganze Scheiß, die Autobahnen sind natürlich schon früher in Planung gewesen, aber dieser ganze Scheiß dient dazu, die Nazis zu verharmlosen. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir die extremen Ausprägungen dieser Menschenleben verachtenden Fraktion, die sagt, ach komm, es sind doch nur alte Leute, lass die doch hops gehen, ist doch egal, die sterben doch sowieso irgendwann. Also dass man das kritisiert, das finde ich absolut richtig. Natürlich sterben wir alle irgendwann, aber eben auch die Jungen. Also auch Jana aus Kassel stirbt irgendwann, dann könnte man als Zyniker sagen, ja, dann stirb du doch, dann lass doch den Alten ihr Leben und stirb du oder so. Also diese Art zu argumentieren, diese Art Gedanken zu entwickeln, ist dumm, idiotisch, niveaulos, geschichtsvergessen, hat null mit intellektueller Bandbreite zu tun. Und das muss man sagen. Und genau solche Sophie Scholl und Anne Frank-Vergleiche sind eben dann sehr schnell auf dem gleichen Glatteis wie eine Holocaust-Leugnung. Beides entspringt dem gleichen Ungeist. Dem gleichen kruden Denken, das ist nur den Leuten nicht klar. Die denken, sie sagen irgendwas Harmloses. Ach, wieso soll denn das? Ich habe mich jetzt mal mit Sophie Scholl verglichen. Ist doch in Ordnung, ist doch toll. Ja, schon, ich meine, man kann sich mit allem vergleichen. Aber wer das tut, aus einer so harmlosen Situation heraus, wie diese jungen Demonstrantinnen, also tut wirklich dem Angedenken an Sophie Scholl nichts Gutes. Im Gegenteil, dadurch, man kann es schon fast als Herabwürdigung betrachten, dadurch tritt man mit Füßen auf absolut respektlose Weise die Situation von Menschen wie Sophie Scholl oder Anne Frank im historischen Rückblick. Also, dumm sind diese Vergleiche, weil sie die wahre Bedeutung unter den Tisch kehren. Die wahre Bedeutung, die Dimension politischer Geschehnisse, wie um Sophie Scholl, die Weiße Rose, Anne Frank, weil man das unter den Tisch kehrt, weil man das ignoriert. Insofern ist so eine Argumentation dumm. Vom Vergleich her, also stellen Sie sich vor, Sie kleckern beim Frühstück mit der Milch und werden dafür mit dem Tode bestraft. Ja, wir haben es da mit einem ähnlichen Missverhältnis zu tun, wo wir wirklich einen kleinen, unbedeutenden Missstand, der uns persönlich ein bisschen ärgert, dass wir eben jetzt halt mal nicht Geburtstag feiern dürfen mit vielen Freunden, in den Vergleich setzen zu etwas viel, viel Größerem, wodurch wir den Eindruck erwecken wollen, dass unsere kleine, harmlose, spießbürgerliche Bedrängnis in etwa so relevant sei, wie unter den Nazis im KZ zu sitzen. So, und das, dieser Sinn für die Verhältnismäßigkeit, darum geht es, der ist unterentwickelt bei diesen Leuten. Der Sinn für die Angemessenheit von Äußerungen scheint nicht vorhanden zu sein. Also, natürlich haben wir Meinungsfreiheit, aber es gibt eben auch die Frage, ist eine Äußerung angemessen? Und ganz unabhängig davon, wie wir eine Äußerung rechtlich bewerten, können wir tatsächlich sagen, sie ist angemessen oder nicht, oder ich finde sie Quatsch, ich halte sie für menschenverachtend. Alle diese Beurteilungen sind legitim und dürfen stattfinden. Schauen wir mal auf die andere Seite der Medaille, also auf die Vertreter des Lebens. Die sagen, die Gesundheit geht über alles und die Wirtschaft spielt im Zweifel keine Rolle. Ja, ich finde es interessant, dass ich diese Stimmen fast nur höre von Menschen, die, so nehme ich es wahr, ausgesorgt haben. Ich kenne niemanden, der unter Existenznot leidet, der sagt, ach, lass doch die Wirtschaft zugrunde gehen, die braucht doch kein Mensch. Ich kenne auch niemanden, der irgendwie wertschöpfend tätig ist und schaut, dass er Steuern zahlen kann und er rackert wie ein Hund, der oder die dann sagt, naja, dann ist halt die Wirtschaft, dann hat die halt das Nachsehen und Hauptsache die Menschen überleben. In diesem wirklich unmenschlichen Dilemma zwischen Geld und Leben gibt es aus meiner Sicht auf der Lebensseite vor allem Menschen, die sich sehr leicht tun mit ihren Äußerungen. Also schauen wir genau hin, es gibt eine ganze Menge Menschen, die sich derzeit um ihre Lebensgrundlage sorgen. Das sind vor allem Solo-Selbstständige, das sind Künstler. Das sind ganz viele Arbeitnehmer in Betrieben, die derzeit geschlossen sind. Es sind Arbeitnehmer in Betrieben, die nicht geschlossen sind, aber die kein Geschäft mehr haben, weil die Kunden geschlossen haben. So, und wenn ich dann den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm lese, wie er sagt, er schaue zuversichtlich auf das Weihnachtsfest, also das hat zum Beispiel das Kölner Domradio vermeldet, dann werden viele Betroffene sagen, ja klar, wenn ich die Kohle hätte wie Bedford Strom, dann würde ich auch zuversichtlich auf das Weihnachtsfest schauen. Der hat gut reden bei seinem Einkommen, das ganz sicher nicht in Frage steht, ganz egal, wie sich diese Krise entwickelt. Er macht es sich wirklich sehr leicht. Es gibt tatsächlich Leute, die von einer schwierigen Zeit sprechen, die selbst aber überhaupt keine Probleme haben. Ich habe von einem Abteilungsleiter in einem Rathaus gehört, der völlig niedergeschlagen ist und sagt, er wisse nicht, wie es weitergeht und was wird die Zeit bringen und wie wird die Zukunft aussehen. Wahnsinn, oder? Er hat ein sicheres Gehalt, er hat eine sichere Pension und dann solche Töne. Selbstständige, die auf eigene Kasse leben, haben dafür natürlich wahrscheinlich eher wenig Verständnis. Ich respektiere ja, dass die Einschränkungen infolge von Corona auch jede Menge psychosoziale Folgen haben. Und ja, die sind wichtig, klar. Gerade wenn junge Menschen nicht raus dürfen, wir rauben ihnen mit den Entscheidungen, sie nicht rauszulassen, wertvolle Lebenszeit. Die Zeitspanne zwischen 14 und 15 ist schließlich viel größer als die zwischen 44 und 45. Aber davon abgesehen, auch hier scheint die Verhältnismäßigkeit verloren zu gehen. Menschen, deren elementare Bedürfnisse gestillt sind, Einkommen, Wohnung, Nahrung, leiden unter Luxusproblemen. Und indem jemand wie Bedford Strom sagt, ich schaue ganz zuversichtlich aufs Weihnachtsfest, verhöhnt er die, die um ihre Existenz bangen. In diesem Konflikt zwischen Geld und Leben gibt es eben auf beiden Seiten extreme Positionen. Und ich bin wirklich der Meinung, wir sollten eine Mitte finden. Wir sollten die extremen Positionen beider Seiten wirklich sehr, sehr kritisch beobachten und wir sollten, weil sie ignorant sind, weil sie die Leute ignorieren, die zum Beispiel alt und krank sind oder auch die, die arbeiten und um ihre Existenz kämpfen. Beide Extreme ignorieren die gemäßigten Vertreter der Mitte oder der anderen Seite. Hier geht es mir wirklich darum, dass wir sagen, wir brauchen hier eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen, die tatsächlich eine Möglichkeit schaffen, dass wir einerseits dem Thema Geld gerecht werden und andererseits auch dem Thema Leben. Wie gesagt, jetzt Politiker zu sein, ist sehr schwer, aber genau das ist für mich die Aufgabe. Gleichzeitig stellen wir fest, dass der Staat ganz vieles im Moment nicht schafft. Also wir sehen in vielerlei Hinsicht, der öffentliche Dienst funktioniert zum Teil gar nicht. Ein Freund von mir, der bereits einen Verwandten an Corona verloren hat, ist jetzt selbst infiziert. Seine ganze Familie ist positiv getestet und über Weihnachten in Quarantäne. Aber er kann seinen Befund nicht in seine Corona-App eingeben, weil noch ein Bestätigungscode vom Gesundheitsamt fehlt. Und das Gesundheitsamt meldet sich nicht. Wenn er dort anruft, weiß keiner irgendwas. Die scheinen völlig überfordert zu sein. Klar, natürlich, vielleicht sind es zu wenig Leute, aber letzten Endes, so ist das in unserer Gesellschaft. Die einfachen Dinge, die problemlos funktionieren müssten, funktionieren nicht. Einfache Dinge wie eine App sind am Schluss sau kompliziert. Und die wirklich komplexen Fragen unserer Gesellschaft vereinfachen wir bis zur Banalisierung. Und dann gibt es natürlich die fragen, wozu soll er denn der Corona-App überhaupt mitteilen, dass er positiv ist? Er ist doch sowieso, weil er positiv ist, in Quarantäne und nicht unterwegs. Kennen Sie diese Frage? Taucht immer wieder auf. Man glaubt es nicht, diese Frage taucht immer wieder auf. Sie basiert einfach auf Unwissen, auf Unkenntnis. Wenn mein Freund die Corona-App informiert über seine positive Diagnose, dann informiert die App alle, die ihm in der Vergangenheit begegnet sind, als er noch nicht wusste, dass er positiv ist. Das ist der Sinn. Und die kriegen dann den Tipp, huch, ich bin ja jemandem begegnet, der sich inzwischen als positiv herausgestellt hat, ich sollte einen Test machen. Das ist der Sinn. Das ist prinzipiell eine gute Überlegung. Das Ganze ist aber hinfällig, wenn man seine Infektion der Corona-App tagelang nicht mitteilen kann, weil die Behörde nicht funktioniert. Hier rächt es sich eben, dass der öffentliche Dienst sich noch nie wirklich um Digitalisierung gekümmert hat. Hier rächt sich die Haltung, dass eine Behörde für alles, alle Zeit der Welt hat. Und dass sie sich Zeit nimmt und Zeit lässt für alle Prozesse, die halt so laufen. So jetzt durch Corona hält plötzlich die Realität Einzug im Staatswesen und zwar die Realität der Dringlichkeiten, der Notwendigkeiten, die jeder Unternehmer und jede Selbstständige von Beginn der Selbstständigkeit an kennen, was im öffentlichen Dienst aber eigentlich noch nie eine Rolle gespielt hat. Und plötzlich begreift man auch beim Staat, dass wir priorisieren müssen, was wir tun. Bisher war jeder Ablauf gleichwertig. Einmal angestoßen, egal was es ist, egal wie klein oder groß, gibt es ein Aktenzeichen und dann läuft ein verwaltungstechnischer Prozess einfach durch. Egal in welchem Tempo, völlig wurscht. Also klar, ab und zu verjährt mal was, aber im Wesentlichen, diese Prozesse laufen so langsam, wie sie eben wollen. Und jetzt plötzlich ist der öffentliche Dienst zu ökonomischem Denken gezwungen. Und das trifft zum Teil Leute, die sind genau deswegen zur Behörde gegangen, weil sie nie ökonomisch denken wollten oder konnten, sondern weil ihr Herz für Abläufe schlägt. Das betrifft natürlich bitte nicht alle Menschen im öffentlichen Dienst, da arbeiten super Leute. Ich kenne sehr viele gute Leute im öffentlichen Dienst. Aber die Natur des öffentlichen Dienstes ist das Prozessuale, das Ablaufdenken, nicht die Ergebnisorientierung, nicht die Zielorientierung des Unternehmertums. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen zwei völlig verschiedenen Paradigmen, also grundsätzlichen Arten zu denken. Der öffentliche Dienst von seiner Natur her denkt nicht ergebnisorientiert und jetzt in der Krise ist er plötzlich zum ergebnisorientierten Denken gezwungen. Wie Wir haben es mit einer Stimmung in der Gesellschaft zu tun, die diverser nicht sein könnte. Eigentlich mögen wir ja Diversität, aber diese Diversität scheint vielen nicht zu gefallen. In vielen Gehirnen regiert das nackte Unwissen. Viele Gehirne sind befallen von politischer Naivität. Oft geht es auch um Intelligenzprobleme. Wenn manche Gedankengänge einfach zu simpel sind, zu primitiv, wenn das, was jemand sagt, so platt ist, dass es wirklich der Realität nicht gerecht wird. Auch das Gespür für Verhältnismäßigkeit fehlt vielen, siehe der Vergleich mit Sophie Scholl. Dann kommen immer wieder Verschwörungstheorien ins Spiel. Erinnern Sie sich an Attila Hildmann, den veganen Koch? Und seine schwachsinnigen Äußerungen zu Thema Corona und Reichsbürger. Ich habe darüber im Podcast im Frühjahr mal gesprochen. Attila Hildmann ist jetzt aktuell zum peinlichsten Berliner 2020 gekürt worden. Das Berliner Stadtmagazin Tipp vergibt diesen Preis jedes Jahr. Normalerweise erscheint eine Liste mit den 100 peinlichsten Berlinern, nach Plätzen sortiert. Und jetzt führt Hildmann immerhin 50 an. Es gibt also 50 peinliche Berliner und dann gibt es wohl noch 50 gute Berliner. Anyway, Hildmann ist auf Platz 1 der peinlichen Berliner. Ich verfolge seine Äußerungen inzwischen nicht mehr, seit er erklärt hat, Außerirdische seien eigentlich Unterirdische und er werde Reichskanzler. Wissen Sie also, was in manchen Gehirnen los ist, ist so abstrus, dass man es sich irgendwann auch nicht mehr antun muss. Also soll er doch daher brabbeln, aber es ist nicht relevant. Wenn ich mir etwas zu Weihnachten wünsche, dann ist es eben das, mehr Gespür für Verhältnismäßigkeit. Es wäre schön, wenn die Menschen nicht gleich durchdrehen würden, nur weil bestimmte Informationen von außen ihr Weltbild oder ihre Ideale angreifen. Es wäre schön, wenn sich Menschen mit psychischen Problemen dieser Probleme bewusst wären und diesen psychischen Problemen nicht die Oberhoheit über ihr Denken und Handeln überlassen würden. Ja, ich weiß, es ist leicht gesagt. Dieter Bohlen, er sagte, sag mal einem Bekloppten, dass er bekloppt ist, er wird es nicht begreifen, ja klar. Es wäre jedenfalls sehr schön, wenn wir klare und kluge Gedanken in der Debatte hätten und es wäre sehr schön, nebenbei, wenn die Politik tatsächlich ein Konzept dafür hätte, die wirtschaftlichen Folgen der Krise abzufedern, ohne dabei Menschen zu opfern. Schön wäre es auch, wenn nicht nur die Betriebe eine Entschädigung bekommen, die zwangsweise geschlossen sind, sondern auch die, die in der Wertschöpfungskette oder Lieferkette mit diesen geschlossenen Unternehmen verbunden sind. Wenn diese Krise eines deutlich macht, dann das: Wirtschaft sind wir alle. Auch ein Mann wie Bedford Strom, der leicht reden hat, bekommt sein Geld am Ende aus der Wertschöpfung einer Minderheit. Laut einem Beitrag von Daniel Steltner im Manager-Magazin vom August 2018 haben wir in Deutschland gerade mal 27 Millionen Netto-Steuerzahler. Also das sind Menschen, die tatsächlich Steuern zahlen, weil sie arbeiten. Und von diesen 27 Millionen arbeiten 12 Millionen im öffentlichen Dienst. Das bedeutet, sie erhalten Steuergeld, arbeiten und zahlen wieder Steuern. Das ist keine Wertschöpfung im klassischen Sinne, obwohl die Arbeit im öffentlichen Dienst natürlich auch wichtig und richtig ist. Aber wenn wir jetzt mal diese 12 Millionen öffentlichen Dienst vom 27 Millionen Gesamttopf abziehen, kommen wir auf 15 Millionen Menschen, die tatsächlich durch Wertschöpfung in Deutschland ja Steuern überhaupt erwirtschaften. Diese Minderheit schafft Werte. Diese Minderheit finanziert am Ende Leute wie Bedford Strom, wenn wir jetzt mal über die evangelische Kirchensteuer reden. Und genau diese 15 Millionen Leistungsträger brauchen jetzt Schutz. Wirtschaftlich, politisch, gesundheitlich. Nochmal zur Anfangsüberlegung, warum die Alten impfen, die sowieso sterben? Warum nicht junge Leistungsträger impfen? Das ist der Konflikt. Geld oder Leben? Süddeutsche Zeitung. Wir können gesundheitlich hochgefährdete Menschen nicht einfach sterben lassen, wenn wir ihnen helfen können. Das ist der moralische Anspruch. Zugleich geht es daneben auch darum, genau die 15 Millionen Leistungsträger zu stärken, die im Moment ächzen, ohne dass es jemand mitbekommt, was niemanden interessiert in der Politik, weil dort die Kohle einfach nur so fließt. Wir müssen die 15 Millionen, diese Minderheit müssen wir stärken, die den Laden hier zusammenhält. Und wir müssen schauen, dass die Älteren und das Pflegepersonal, die Mediziner, die ersten Impfdosen bekommen, natürlich. Beides ist wichtig, Geld und Leben. Vielleicht können wir beides nicht leisten, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn die 15 Millionen Nettosteuerzahler, die nicht im öffentlichen Dienst sind und die, die den Laden am Laufen halten, wenn die kein Geld mehr erwirtschaften, dann geht für alle das Licht aus. Und darum sollten wir diese Leute stärker würdigen. Ich wünsche Ihnen jetzt schöne Feiertage. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Zeit zum Entspannen und Ausruhen. Meine Hoffnung ist, dass sich jetzt in dieser stillen Zeit die guten Ideen entwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.